Weekend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vorgeschlagen, die von Russland angekündigte Feuerpause um 30 Tage zu verlängern. Das würde Russlands wahre Absichten zeigen, schrieb er im Internet. Sven Hasenklever.
Zuvor hatte der russische Präsident Putin eine 30-stündige Feuerpause bis heute Abend 23 Uhr deutscher Zeit verkündet. Von ukrainischer Seite hieß es darauf, man werde dennoch weiter an mehreren Frontabschnitten beschossen. Auch die EU-Kommission reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung aus Moskau. Die Sprecherin für auswärtige Angelegenheiten Hipper erklärte, man müsse zunächst ein tatsächliches Ende der Angriffe sehen.
Papst Franziskus hat in der Osternachtsmesse im Petersdom die Menschen zu Hoffnung und Zuversicht aufgerufen. Weil sich Franziskus derzeit von einer schweren Lungenentzündung erholt, konnte er die Predigt allerdings nicht selbst halten. Auch die zentrale Feier zum heutigen Ostersonntag wird er nicht leiten. Ob er danach den päpstlichen Segen Urbi et Orbi spenden kann, ist noch offen. In der hessischen Stadt Bad Nauheim sind gestern Abend 2 Männer durch Schüsse getötet worden. Der Polizei zufolge befindet sich der Täter auf der Flucht. Man sei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Rainer Battefeld.
Bis in die tiefe Nacht hinein waren Ermittler in Bad Nauheim im Einsatz, um Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen. Einige davon hatten den Vorfall offenbar mitbekommen und Schüsse gehört. Als die Polizei eintraf, waren die beiden Männer bereits tot. Ihre Körper lagen auf einer Wiese vor einem mehrstöckigen Wohngebäude. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Männer von mindestens einem bislang noch unbekannten Täter vor dem Haus erschossen wurden.
In Israel haben erneut tausende Menschen für die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen demonstriert. In Tel Aviv forderte dabei eine ehemalige Geisel Ministerpräsident Netanyahu auf, den Krieg zu beenden. Der kündigte allerdings an, den Druck auf die Hamas weiter zu verstärken. Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten Bayern München Heidenheim 4:0, Leipzig Kiel 1:1, Bremen Bochum 1:0, Freiburg Hoffenheim 3:2 und Mainz Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga gewann Energie Cottbus zu Hause 1:0 gegen Viktoria Köln. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft haben die Eisbären Berlin in Köln 1:2 nach Verlängerung verloren. In der Best-of-Seven-Serie steht es 1:1. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach Nebelauflösung viel Sonne und nur lockere Quellwolken, maximal 18 bis 23 Grad. Zurzeit in Berlin Buch 4 und in Jüterbock 2 Grad. Morgen Ostermontag mal sonnig, mal wolkig, örtlich Schauer und Gewitter bei 19 bis 22 Grad. Die Zeit 6.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Look at me now, Businessfrau, Vokalkabine, Fitnessraum, wie eine Maschine, fit for fun. Gib dir den Kick, Snare, Drum. Beim Songschreiben, da kann man einfach wirklich feilen. Und es ist dann auch fertig. Aber wenn man bei einem Roman so perfektionistisch ist, dann dauert es halt. Es ist aber eben das Gefühl, was mir sagt, jetzt ist es gut oder jetzt ist es irgendwie noch nicht gut.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
Der Plattenbau gilt ja, ja als Synonym für die DDR. Die Platte ist auch in ein paar zeitgenössischen Romanen als Schauplatz zu finden. Und auch, wenn ihr mal reinschauen wollt, in der ARD-Mediathek, gerade in der Serie Marzahn Mon Amour. Und in so eine Platte ist Stefan mit der Schriftstellerin Sarah Gmür gegangen. Aber diese Platte liegt, glaube ich, nicht in Marzahn, sondern in Berlin-Lichtenberg. Warum habt ihr euch da getroffen?
Ja, das spielt schlicht ihr neuer Roman, 18. Stock. Und wir haben uns eben da in Berlin-Lichtenberg getroffen. Das ist so hinter der Frankfurter Allee. Und da waren wir an einem Hochhaus verabredet. Da sind wir dann auch reingegangen. Wir kamen da rein. Allerdings, erstens, es gab nur 17 Stockwerke. Und zweitens, wir sind nur bis zum 6. Stock hochgegangen. Und das lag daran, wir haben die Treppe genommen und waren dann doch ein bisschen außer Puste.
Worum geht's denn in dem Buch?
Also es geht da vordergründig um Wanda. Das ist eine alleinerziehende Mutter, Schauspielerin wie Sarah Gmür selbst. die quasi nie Geld hat. Sie lebt in der Platte. Da sind auch andere Frauen mit Kindern. Und die Platte, das ist so ein Ort der Frauensolidarität im Prekären, wenn man so will. Man hilft sich beim Babysitten, man hört sich zu, spendet sich Trost, gibt so Lifehack-Tipps, ungefragt oder eben nicht. Und Wanda versucht den Spagat zwischen Leben am Set, einer Beziehung zum Star, Schauspieler und Mutter. Und am Ende kommt sie sogar zu Geld, wird selber zum heimlichen Star, obwohl es zunächst gar nicht danach aussieht. Und sie zieht gleichsam nach oben in der Platte. Sarah Gmür spielt mit diesem Kontrast hier die Glitzerwelt des Films, da die prekäre Welt der Platte, die ja aber auch sehr real ist. Also das Ganze ist auch sehr rotzig geschrieben und es gibt auch einen Bonustrack. Die Sängerin Maya hat einen Song zum Buch komponiert und der klingt so.
Ungelebte Träume an den Wänden meiner Wohnung.
Das finde ich ja immer total cool, wenn so Musik und Literatur eine Einheit bilden. Es gibt ja auch ein paar Autorinnen und Autoren, die Playlists ihrem Roman beilegen oder hinten mit abdrucken.
Judy Andruchowitsch zum Beispiel.
Ne? Ja, zum Beispiel, genau. Aber erzähl mir doch mal was über Sarah Gmür. Ich kenne die noch gar nicht.
Also sie selber ist 1980 in der italienischen Schweiz geboren. Und zwar hat sie da in einem Bergdorf gelebt mit 400 Einwohnern. Ihre Eltern hatten ein Hotel, da war auch mal Willy Brandt. Es gibt davon ein Foto auf ihrer Website. Sie rappte, sie war Model, hat Schauspiel gelernt. An der Kunsthochschule war sie auch mal. Hat in einer Vorabendserie mitgespielt. Also ein ziemlicher Tausendsassa. Und Charisma, ihr erster Roman, der wurde ziemlich gefeiert als rotziger Hip-Hop-Roman. Jetzt also 18. Stock. Und heute lebt sie mit Mann und zwei Kindern in Berlin.
Einsteigen, spannende Frau auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, Stefan, ob du Sarah Gmür noch zum Rappen bringst. Also, es geht jetzt nach Berlin-Lichtenberg in die Platte mit Stefan und Sarah Gmür.
Magdalenenstraße.
Hallo, grüß dich.
Hallo, hi.
Darf ich du sagen?
Ja. Sehr gerne.
Okay, super. Ja, ich bin vorne ausgestiegen.
Okay, ja, ja.
Wir hatten ja nichts ausgemacht, aber hier, ich dachte mir, so ein schönes, großes Haus.
Ja, genau.
Genau, also wir haben uns jetzt Magdalenenstraße verabredet. War deine Idee, warum?
Ja, weil der Roman zu großen Teilen hier spielt. Also nicht nur, spielt ja auch auf der anderen Seite, in Mitte und im Westen. Aber da, wo sie wohnt, Wanda und ihre Tochter, das ist hier.
Also eben war es noch sehr laut, Frankfurter Allee. Man hat in der Ferne, auch in der Sonne, den Fernsehturm blitzen sehen am Alex. Das war dir ja auch immer wichtig.
Genau, das ist, war mir ganz wichtig, um zu zeigen, wie nah die andere Welt ist. Und so greifbar nah und doch so weit weg.
Und jetzt sind wir hier so ein bisschen nach hinten gegangen. Und hier neben uns erheben sich diese hohen, ich zähl mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 14, 15, 16, 17. Ja, Tatsache. Ein 17-Geschosser. Das 18. denken wir uns einfach dazu.
Genau.
Und
ja,
dann,
da vorne ist noch ein höheres. Das hat, glaube ich, 21.
Was ich interessant fand, das war wahrscheinlich auch deine Idee, ne? Haus, da kommen ja alle zusammen, alle möglichen Lebensgeschichten. Das ist ja sozusagen das Kammerspiel, was richtig Spaß macht, weil verschiedene Menschen eben verschiedene Lebensgeschichten mitbringen und bumm, wohnen sie in einem Haus.
Ja, man kann da einfach alles reinschreiben, weil jeder, vor allem heutzutage, wo die Mieten so explodiert sind, trifft man alle. Also Leute, die wirklich in prekären Situationen leben und andere, die einfach keine andere Wohnung gefunden haben und es auch ganz gut finden wegen der Aussicht. Man ist mega zentral. Ja, also es leben ganz verschiedene Leute hier. Hm. Guck mal, da wollte ich rein, aber vielleicht müssen wir Zeit versetzen.
Wir gehen mit. Hallo, dürfen wir mit rein?
Ja.
Wo kommt man da hin? Da kommt man raus.
Okay. Willkommen zum Müll.
Hier riecht es nach alten Kartoffelschalen und Kohl. Jetzt gehen wir hier über die Nottreppe quasi
also
hoch.
Bei der anderen Platte, wo ich war, da gibt es noch so eine Müllklappe. Da kann man es oben den 19. Stock runterschmeißen.
Jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Ich habe mal in einem Schwesternwohnheim in Heidelberg gewohnt, als ich Zivildienst gemacht habe. Und da konnte man auch aus der Küche den Müll quasi über so eine Klappe direkt runterschmeißen. Deswegen hatten wir auch immer Kakerlaken in der Küche.
Oh Gott.
Die kamen dann da über die Klappe hoch. Ja, der Geruch hat was davon.
Ja, das stimmt. Aber okay. Ich hab mir noch ein anderes Interview angehört von dir. Das letzte.
Mhm, und mit Nicoletta Kisch.
Ja, da war die Autorin irgendwann auch ziemlich aus der Puste.
Stimmt.
Und ich dachte mir, das darf mir nicht passieren.
Also ist dir wichtig, wie du rüberkommst?
Ja, ich bin eitel.
Okay. Aber du hast ja gesagt in einem Interview, das Schreiben ist ja eigentlich was, wo du endlich so sein kannst, wie du bist.
Das stimmt, das stimmt.
Aber da musst du nicht atmen.
Genau, da muss ich nicht atmen und da kann ich schreiben und das dann abgeben, so wie ich es gut finde. Ich bin eitel, aber nicht eitel genug, nicht dazu zu stehen, dass ich eitel bin. Also immerhin so.
Immerhin. Okay, jetzt stehen wir hier im 6. Stock in einer Platte, könnte man sagen. Direkt uns gegenüber ist auch eine Platte, dazwischen ein paar Bäume. In diesem Haus, in der Platte. Interessant sind ja die Frauenfiguren.
Ja.
Alle irgendwie alleinerziehend auf eine Art,
ja,
auch wenn sie zum Teil Partner haben, wie die Chinesin,
ja,
Ming.
Ja.
Aber irgendwie müssen sie klarkommen mit ihrem Leben. Was hat dich an diesem Thema gereizt?
Also ich kannte es halt von mir selbst, auf einmal Kinder zu haben, kleine Kinder zu haben und nicht mehr so frei zu sein. Und dann habe ich auch neue Leute kennengelernt und war dann auch so in anderen Leben, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Und das fand ich super interessant. Und das habe ich dann einfach in der Fantasie noch weitergespielt und mir gedacht, okay, wen könnte man sonst noch kennenlernen? Und ja, und alles dann halt prekärer gemacht und die Fallhöhe im wahrsten Sinne des Wortes erhöht, indem das Wanda im 18. Stock lebt und wirklich finanziell sehr am Limit ist.
Und Wanda ist ja Schauspielerin, damit hast du ja auch Erfahrung. Du hast ja auch als Schauspielerin gearbeitet, ja, bist auch noch in der Casting-Agentur, oder?
Ja, aber im Moment mache ich wirklich wenig Castings, weil ich erstens keine Zeit habe und zweitens, es läuft gerade so gut in der Literaturszene und ich genieße das jetzt gerade. Und für mich ist das der Inbegriff von gut laufen, wenn es einfach fließt und viel zu tun ist und ich wirklich Spaß daran habe.
Also von der Tellerwäscherin zum Millionärin.
Vielleicht irgendwann, im besten Fall.
Okay. Du beschreibst ja in dem Buch, wie Wanda eben ziemlich kämpft, die anderen Frauen auch. Mhm. Es geht immer irgendwie ums Geld, ganz schwierig, wenig Geld, wenig, ja, zu essen. Und vor allem die Kreativszene hat ja wenig Verständnis dafür, dass sie ein Kind hat. Sie verschweigt, ja, es ja sogar,
ja. Ja,
gegenüber ihrem Lover Adam, ja, der ein Star ist, ja, Fernsehstar. Was ist deine Erfahrung? Also Vereinbarkeit, Familie und dieser spezielle Kreativberuf, haut das hin? Gibt es dieses wenige Verständnis?
Also bei Wanda war es ja so, dass sie es am Anfang gesagt hat und dann da eben gar kein Verständnis war. Und irgendwann hat sie für sich entschieden, das nicht mehr zu erzählen. Und ich habe das jetzt bei mir nicht so krass erlebt, aber es war nie so ein Thema, weil ich immer irgendwie einen Mann hatte, der irgendwie auch noch drauf gucken kann. Aber ich glaube, wenn ich sagen würde, ey Leute, ich kann jetzt nicht drehen, weil mein Kind krank ist, hätte da niemand Verständnis. Aber ich glaube, in den meisten Berufen wäre das schwierig.
Du hast ja in einer Vorabendserie gedreht. Ist dir das heute peinlich?
Nein. Ich hatte eine Zeit lang, wo es mir peinlich war und inzwischen stehe ich total drüber. Aber weil ich mich eben weiterentwickelt habe. Und jetzt finde ich, es war eine super Erfahrung. Mega gutes Geld einfach verdient. Also, ja.
Wenn man mal so auf deine Biografie schaut, deine Arbeitsbiografie, wenn man so will, oder deinen kreativen Ausdruck, ja, das sind ja verschiedene Kanäle. Ne? Du hast gerappt,
ja,
du hast Filme gemacht, also als Schauspielerin vor der Kamera gestanden, also das, ja, Visuelle bedient. Ja. Und jetzt schreibst du Bücher, also der auditive Kanal, der visuelle Kanal und jetzt ist es der kinästhetische, also das Schreiben.
Ja, ja. Und eine Kunstschule habe ich auch mal besucht, um das komplett zu machen. Ja.
Und welcher Kanal ist dir am liebsten?
Ich glaube, das Schreiben verbindet ganz viel, weil zum Beispiel beim Rappen ging es ja auch um Schreiben. Und jetzt kann ich schreiben und jetzt kann ich es präsentieren mit dieser Lesereise. Und das ist natürlich mega cool. Also ich glaube, das ist mir das Liebste. Schreiben und es dann präsentieren, beides.
Es kommt ja auch im Buch selber zusammen, schon auf dem Buchdeckel, da gibt's ja den QR-Code zu einem Song,
ja,
der extra für das Buch gemacht wurde. Maya hat ihn gemacht. Der ist sehr melancholisch. passte für mich nicht ganz zu der Story. Ich hätte da eher was Rotzigeres erwartet, so harte Gitarren oder Rap Ahnung. Wie geht's dir damit?
Also ich wusste selber nicht, was ich kriege. Also ich habe natürlich Maya angefragt, weil ich ihre Musik liebe. Und die ist melancholisch, das wusste ich schon. Aber danach habe ich einfach vertraut und gewartet, was kommt. Und ich fand es mega passend. Und ich habe es auch im Frühjahr bekommen. Es war alles noch sehr trüb, die Stimmung. Und ich bin mit dem Auto gefahren, habe den Song gehört und ich dachte, ja. Und dann so die Platten im Hintergrund. Doch, und da gibt's diese Passage, Marlboro-Freiheit. Ich liebe das. Also dieses Melancholische finde ich schon noch passend.
So, schreiben. Jetzt sind wir schon mittendrin. Ich verrate dir mal, was ich für eine Idee hatte, da ich ja selber auch Musiker bin. Und ich mag so diese Wortspiele. Meinst du, wir kriegen das hin, dass wir einen Stegreif-Rap machen?
Oh Gott. Doch, als Teenager habe ich immer gefreestylt. Mhm. Aber ich habe dann eher schon die Leute genervt, weil ich immer geplappert habe. Aber so auf der Bühne war ich nie so interessiert zu freestylen, weil es einfach, man kann so krass verkacken. Aber ich kann einfach so einen Rap, den ich nie aufgenommen habe, aber irgendwie cool finde. Warte, ja. Wie geht das? Look at me now, Businessfrau, Wokekabine, Fitnessraum, wie eine Maschine, fit for fun. Gib dir den Kick, Snare, Drum.
Es hilft, ne, beim Schreiben, oder? Würdest du sagen, das war die Keimzelle?
Ja, das war meine Schule zum Schreiben. Auch das Hören, die ganze Zeit das Hören wie andere, auch Cool Savage habe ich nonstop gehört und wie er mit Worten umgeht. Und ja, das hat mich sehr geprägt.
Wenn du schreibst, hast du dann ein Beat im Ohr?
Also wenn ich so wirklich im Flow bin, sind so Sätze und dann lese ich es vor und ich habe dann immer einen Rhythmus im Ohr, auf jeden Fall.
Es geht ja in dem Buch auch viel darum, dass die Frauen das alles irgendwie alleine schultern müssen. Die Männer machen ja nicht so wirklich mit. Ja. Wie ist das bei euch?
Also meine Beziehung ist sehr stimmig, würde ich sagen, aber jeder muss wieder um seine Position kämpfen. Ab und zu geht's wieder aus dem Gleichgewicht und man denkt, du, jetzt mache ich aber ganz schön viel. Und wer hat eigentlich das bezahlt? Aber ich glaube, wir sind ein gutes Team. Aber ich glaube schon, dass allgemein, auch wenn ich so in meinen Bekanntenkreis gucke, die Frauen schon mehr machen. Also ich sehe ja nicht alles, aber was ich halt so sehe, sich um die Kinder kümmern, viele arbeiten Vollzeit und machen noch den Haushalt und die Wäsche. Und ich finde halt, Haushalt und Wäsche ist so undankbar. Es braucht so viel Zeit. Ja, man kriegt kein Geld und niemand sieht's. Guck mal, das ist das andere, aber jetzt waren wir ja schon im anderen Haus. Das ist das noch größere.
Ja, das ist ja eine einsame Geschichte, ne, das Schreiben. Ja. Magst du das?
Ja, also ich brauche es fürs Schreiben. Ich mag es auch, aber es war mir dann schon ein bisschen zu lang. Weil auch beim Songschreiben, ja, ist man kurz einsam, aber es geht halt viel schneller. 1-2 Tage, dann ist das Song fertig und dann redet man mit den anderen und hat sofort Feedback. Hm. Und ich habe ja 3-4 Jahre dran gearbeitet, immer wieder, an 18. Stock. Das war schon lang. Und auch die Leute so bei der Stange zu halten. Und es gab Leute, die halt immer wieder gefragt haben, und wie lange noch? Und dann gibt es die, die irgendwann einfach gar nicht mehr gefragt haben, weil sie dachten, okay, wird eh nichts. Und auch immer zu rechtfertigen, was ich eigentlich mache.
Ich stelle mir vor, dass das total nervt, wenn man dann so einen Verlag im Genick hat, der sagt so, hör mal, das soll ins Herbstprogramm zur Buchmesse. Wie weit bist du denn, oder?
Ja, also wenn man das kann, super. Aber zum Beispiel, ich verschätze mich ja regelmäßig um ein Jahr. Auch schon bei meinem ersten Buch. Ich dachte wirklich, ich bin ein Jahr früher fertig. Und dann hat es ein Jahr länger gedauert.
Woran liegt's?
Also ich verbeiß mich dann schon in Sätze oder ich ändere es dann noch, weil das letzte Wort hat das Gefühl. Und das Gefühl muss sagen, ja, es ist stimmig, es ist geil, es transportiert die Stimmung. Oder ja, es sagt das, was ich sagen will.
Okay, das heißt, da bist du ganz schön am Feilen. Bist du eine Perfektionistin, könnte man das sagen?
Ja, ganz extrem.
Aber es hindert dich nicht am Arbeiten?
Doch, total. Deshalb dauert es ja so lange. Eine ganz gute Freundin meinte auch, ja, vielleicht musst du keinen Roman schreiben, sondern einfach Gedichte. Oder da wäre ich ja wieder beim Songschreiben. Da kann man einfach wirklich feilen. Und es ist dann auch fertig. Aber wenn man bei einem Roman so perfektionistisch ist, dann dauert es halt. Und ich fühlte mich auch eher, als wie eine, als würde ich eine Skulptur meißeln. Und ja, da bin ich dann irgendwann mit Pinzette dran und gucke, okay, da muss noch eine Ritze, und bin dann sehr perfektionistisch. Es ist aber eben das Gefühl, was mir sagt, jetzt ist es gut oder jetzt ist es irgendwie noch nicht gut.
Naja, es ist ja ein göttliches Werkstück. Das soll ja auch gut sein, oder?
Ja. Wenn ich es gut finde, dann ist das einfach so unzerstörbar. Wenn man selber so zweifelt, dann jede schlechte Kritik, wenn man sagt, oh scheiße, hätte ich es doch anders machen sollen. Sondern nee, es ist so und für mich ist es gut so.
Wie kommt denn da die Lektorin ins Spiel? Also wie viel Anteil hat die eigentlich an diesem Buch gehabt?
Also auch schon meine Agentin meinte eigentlich, es ist eigentlich schon fertig. Also klar ist sie auch nochmal drüber gegangen, meinte so, ui, das ist vielleicht noch, ja, ist nicht ganz verständlich oder so. Und dann kam der Verlag und sie meinten zum Beispiel, die Liebesgeschichte zwischen Adam und Wanda ist zu wenig greifbar. Ob ich da nicht noch ein bisschen was dazu schreiben könnte.
Also mehr Sex.
Ja, genau. Da kam wirklich diese...
Echt jetzt? Der Sex selbst.
Ja, das kam dann rein. Wobei es ja nicht so explizit, was ich da schreibe, aber ein bisschen mehr Spannung. Das habe ich dann eingebaut. Und ich habe dann auch nur Sachen gemacht, wo ich wirklich das nachvollziehen konnte, dass das der Story dient. Und ich war auch mega dankbar, um endlich Feedback zu haben. Weil ich hatte mal mein Produkt und dann konnte man gucken, okay, was kann man da noch verbessern? Und zum Beispiel meine Lektorin meinte auch, also Wanda benutzt schon viele spezielle Wörter. Ist sie aufgefallen oder nicht? Also sie kann sich gut Sachen merken, also die Weine mit deren Namen und...
Ja, ist eine gute Beobachterin, stimmt.
Genau, genau. Und meine Lektorin meinte, ja, woher weiß sie das alles? Und das habe ich dann noch versucht ein bisschen, da haben wir... Also erst meinte, komm, lass uns diese Wörter streichen. Also das war ihr Vorschlag. Und ich so, oh Gott, das geht nicht. Also da war ich wirklich fast verletzt, beleidigt. Auf keinen Fall. Und das habe ich dann in der Szene mit dem Onkel, wo der Onkel sagt, als deine Cousins noch in die Windel geschissen haben, konntest du dir schon alles merken und man durfte nie vor dir fluchen, weil du alles nachgeplappert hast. Also so konnte ich schon mal zeigen, okay, sie ist ein wacher Geist und sie kann sich Sachen merken. Dann will ich natürlich auch der Lektorin zeigen, guck mal, ich kann das. Und ich muss natürlich auch selber gut sein.
So, ja. Warst du die, die in der Schule immer hier Schniff gemacht hat?
Eben gar nicht. Nee, könnte man denken, aber ich war nicht so motiviert in der Schule. Ich war eine, die zum Beispiel, wir haben dann immer so Taschentücher gerollt und in die Nase hochgesteckt. Dann konnten wir nicht aufhören zu niesen und haben den Unterricht gestört.
Okay, wir haben Fürze mit dem Feuerzeug angezündet. Okay. Saugefährlich.
Oh Gott.
Bücher schreiben ist das eine, Bücher lesen ist das andere. Ich habe ein Buch gelesen, da dachte ich, das könnte dich vielleicht interessieren.
Oh.
Von Ákos Doma. Mhm. Kennst du den?
Nein.
Er ist ein Ungar, der hat ein Buch geschrieben, Das Haus in Limone. Mhm. Das ist so eine... sehr verworrene Liebesgeschichte, sehr toxisch, es geht um Schuld und so weiter.
Ja.
Und man blickt erstmal überhaupt nicht durch, so, hä, wo kommen jetzt diese Frauen da alle her und was ist da eigentlich passiert? Und das löst sich erst so gegen Ende so richtig auf. Also ich fand es extrem kunstvoll komponiert. Da dachte ich mir, ja, das könnte was sein, was dich interessiert.
Das Haus
in Limone, Ákos Doma heißt der.
Okay. Klingt gut. Beim Schreiben kann ich nicht lesen, weil ich so Angst habe oder nicht nur Angst habe, ich weiß, dass ich meinen Sound verliere. Und es gab eigentlich nur einen Roman, den ich immer wieder gelesen habe, habe ich auch schon öfters erwähnt. Und das war Der Hund von Akis. Hatte ich wirklich wie eine Bibel immer beim Schreiben dabei. Wenn ich gemerkt habe, ich verliere meinen Sound, dann habe ich wieder da reingelesen, weil ich wusste, mein Sound gepaart mit seinem Sound ist so, wie ich klingen möchte.
Okay, und worum geht's in dem Buch?
Da geht's um einen Typ, der kommt eigentlich von der Straße. Und auf jeden Fall fängt er dann an, in so einem Imbiss zu arbeiten. Und er bröselt halt Tabak auf den Döner oder was auch immer. Und macht großartige Geschmacksexplosionen. und kommt dann in die Sternküche und ist halt wirklich so ein Typ von der Straße, der sich hocharbeitet. Und es ist wahnsinnig gut geschrieben. Und eben Akis übertreibt halt auch so krass in seiner Bildsprache und ist so gewaltig. Und genau, und das habe ich mir ein bisschen abgeguckt.
Ich muss da jetzt an Rap denken.
Ja. Ja.
Danke dir.
Ja, danke dir.
Du hast Sarah Gmür tatsächlich zum Rappen gebracht, Stefan.
Stimmt. Ich glaube aber, das war so nach dem Motto, okay, ich mach das jetzt, damit er mich endlich in Ruhe lässt. Immerhin, ich musste nicht mitmachen. Ich wollte erst mitmachen, so eine Challenge, habe ihr 4 Stichworte reingegeben und hatte sie dann keinen Bock drauf. Und dann hat sie was aus ihrem eigenen Archiv gezaubert, was sie drauf hatte und dann ein bisschen freegestylt.
Sehr cool auf jeden Fall. Also Sarah Gmür, sehr beeindruckend, bespielt ja alle Kanäle, Audio, Video, Literatur. Für wen ist denn ihr neues Buch, 18. Stock, was?
Ich glaube, das ist ein Roman, in dem sich viele Frauen wiederfinden mit Kindern, die diesen Spagat von Beruf und Familie kennen, zumal im Kreativsektor. Aber diese rotzige Sprache, die spricht auch andere an, mich zum Beispiel. Dit ist Berlin. Ne? Also ich habe da auch so meine Bilder von Hinterhöfen im Kopf. Das ist das Personal, das ich da treffen würde. Das ist sozusagen Street Credibility, also Glaubwürdigkeit in der Beschreibung. Ist ja eine hohe Währung bei Rappern. Und Sarah Gmür, die schafft es, diese Authentizität in Literatur zu gießen, die wirklich Spaß macht. Sie oszilliert da zwischen den Welten, die sie eben auch selbst kennt. Und das macht sie eben auch sehr glaubwürdig. Und Sarah Gmür ist damit sozusagen zur Real Berlinerin geworden, sehr souverän. Die Typen, die kennen wir alle. Ich mag das Buch und einen Satz von Protagonistin Wanda, den kann man sich übers Bett nageln. Auch unerfüllte Träume sind Träume. Was für ein Hammersatz.
Okay, bitte ausschneiden. 18. Stock von Sarah Gmür ist bei Hansa Blau erschienen, hat 224 Seiten und kostet 22 Euro.
Und der Song zum Buch ist von Maya, heißt auch 18. Stock. Den findet ihr per QR-Code auf dem Buchumschlag oder in den Shownotes.
Und uns, Orte und Worte, gibt's wie immer donnerstags frisch in der ARD-Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen. Und im Radio, im Programm von Radio 3 immer samstags ab 18 Uhr und bei RBB 24 Inforadio sonntags um 6 morgens und um 10:30. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Viel Spaß beim Hören und Lesen.
Und ich bin Stefan Oswald. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
DB 273 Oranienburg Richtung Wandlitz ist zwischen Bernau-Waldsiedlung und dem A11-Anschluss Wandlitz nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin. A100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über Messedamm ausweichen. Friedenau, die Schmilianstraße ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rheinstraße wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend voll gesperrt. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur noch eine Spur frei und links abbiegen ist nicht möglich. Bei der S-Bahn Berlin fahren Busse statt Bahnen für die S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Bei der S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf, bei der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord und bei der Ringbahn zwischen Hallensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vorgeschlagen, die von Russland angekündigte Waffenruhe um 30 Tage zu verlängern. Eine kurze Feuerpause reiche zwar für Schlagzeilen, nicht aber für echte vertrauensbildende Maßnahmen, schrieb er im Internet. Russlands Präsident Putin hatte gestern eine 30-stündige Waffenruhe bis heute Abend um 23 Uhr angekündigt. Dessen ungeachtet sollen die Kämpfe an der Front weitergegangen sein. Papst Franziskus hat in der Osternachtsmesse im Petersdom die Menschen zu Hoffnung und Zuversicht aufgerufen. Weil sich Franziskus derzeit von einer schweren Lungenentzündung erholt, konnte er die Predigt allerdings nicht selbst halten. Aus Rom, Ivo Maroschik.
Auch für heute, für die große Ostermesse auf dem Petersplatz, hat Franziskus einen Vertreter benannt, um sich nach seiner schweren Lungenentzündung zu schonen. Allerdings wird in Rom damit gerechnet, dass er zumindest am Ende der Messe beim traditionellen Segen Urbi et Orbi selbst anwesend ist. Das Sprechen fiel ihm zuletzt immer noch schwer.
In den USA haben sich erneut mehrere tausend Menschen an Protestkundgebungen gegen Präsident Trump beteiligt. In der Hauptstadt Washington und in New York warfen Demonstranten Trump einen autokratischen Regierungsstil vor. Sie kritisierten auch, dass er Ausländer ohne angemessenes Gerichtsverfahren abschieben lässt. Erste größere landesweite Demonstrationen gegen den Präsidenten hatten vor 2 Wochen begonnen. In Italien ist die 2. Runde der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran zu Ende gegangen. Der iranische Außenminister Araghchi sagte danach, die Verhandlungen seien gut vorangekommen. Aus Rom, Lisa Weiß.
Am kommenden Samstag soll nach Angaben des Iran die nächste Verhandlungsrunde der Atomgespräche stattfinden. Zuvor soll es technische Gespräche auf Expertenebene im Oman geben. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran finden unter Vermittlung des Oman statt.
Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten Bayern München Heidenheim 4:0, Leipzig Kiel 1:1, Bremen Bochum 1:0, Freiburg Hoffenheim 3:2 und Mainz Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga gewann Energie Cottbus zu Hause 1:0 gegen Viktoria Köln. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft haben die Eisbären Berlin am Abend in Köln mit 1:2 nach Verlängerung verloren. In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 1:1. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach Nebelauflösung viel Sonne oder nur lockere Quellwolken, maximal 18 bis 23 Grad. Zurzeit in Berlin-Pankow 4 und in Jüterbock 2 Grad. Es weht schwacher Wind aus Süd bis Südwest. Morgen Ostermontag mal sonnig, mal wolkig, örtlich Schauer und Gewitter bei 19 bis 22 Grad. Dienstag ähnlich wechselhaft 17 bis 21 Grad. Die Zeit 6.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Auf den Tag genau 100 Tage ist er heute im Amt, US-Präsident Donald Trump. Seither kaum ein Tag ohne Trump-Schlagzeile in Deutschland. Zölle, Ukraine-Krieg, Annexionsdrohungen. Hallo zu den Weltsichten am Ostersonntag, sagt Matthias Schirmer. Wir gucken jetzt mit unseren ARD-Korrespondenten in den USA mal genauer in das Land hinein. Die Frage für Nina Barth, Ralf Borchert und Sebastian Hesse hieß, wie reagieren die US-Bürger auf 100 Tage Donald Trump? Macht er gerade, wie versprochen, Amerika und seine Wirtschaft wieder great again? Oder führt er das Land in eine einwanderungsfeindliche Diktatur? Die Rundreise unserer Korrespondenten startet in Kentucky.
So right now is when we're actually bottling the product. So this is where we take the bourbon or the spirits. Right now it's actually our blackberry whiskey.
Man muss am Bourbon in der Distille von Tom Barge gar nicht nippen. Einmal tief durchatmen und schon stellt sich ein leichter Schwips ein. Tom steht an seiner Abfüllanlage und lässt in Fässern gereiften Blackberry Whiskey in bauchige Flaschen laufen.
This one, it actually, it's a vacuum pump.
Tom und seine Frau Kim haben 2015 in Graham im westlichen Kentucky ein altes Art Deco-Schulgebäude gekauft und dort 4 Jahre später die Bard Distillery ins Leben gerufen. 95% des weltweiten Bourbon-Whiskys werden noch immer in Kentucky gebrannt, betont Tom, ein kräftiger, untersetzter Mann mit graumeliertem Vollbart. Trotz Pandemie ist das Geschäft mit unterschiedlichen Whisky-Sorten gut angelaufen. Wären da nicht Trumps Zölle. Die treffen uns in vielerlei Hinsicht, klagt Tom Bard. Nicht nur, weil wir gerade erst angefangen haben, in andere Länder nach Kanada, in die EU zu exportieren.
Most of us get a vast majority of our raw materials, especially bottles.
Die meisten Distillen in Kentucky beziehen den Großteil ihrer Verpackungsmaterialien aus dem Ausland, die Flaschen, Etiketten und die Verschlüsse. Trumps Zölle könnten also nicht nur den Bourbon-Absatz erschweren, sondern auch den Einkauf verteuern.
The purpose of a tariff is to give us incentive to buy locally. The problem is we don't have those options here.
Bard versteht schon, dass die Zölle den Anreiz schaffen sollen, vor Ort hergestellte Produkte zu verwenden. Das Problem, die gibt es derzeit gar nicht.
Does this drive those businesses to be built? Perhaps, but it will be years. You can't just start these plants up. That's going to hurt us all a bunch.
Vielleicht siedelten sich ja irgendwann lokale Anbieter an, meint Bard, aber bis dahin würden schwierige Jahre vergehen. Hinzu kommt, dass der Absatzmarkt Kanada vorerst weggebrochen ist.
The name calling, the insinuation that, you know, they should be the 51st state.
Trumps Beleidigungen, das Gerede über Kanada als 51. US-Bundesstaat, all das habe die Kanadier zu Recht empört, mit dem Ergebnis, dass auch der Bard Bourbon vorerst von kanadischen Verkaufsregalen verschwunden ist. Um zu überleben, muss Tom Bard die Mehrkosten wohl oder übel an seine Kunden weiterreichen. Seit Beginn von Trumps Handelskrieg bearbeitet er unermüdlich die Parlamentsabgeordneten von Kentucky.
We also fly into Washington D.C. and spend days there, actually meeting face to face with our legislators. So we're very active in making sure they understand.
Gemeinsam mit anderen Branchenvertretern ist Tom jetzt auch mehrfach in Washington vorstellig geworden, um dort Bewusstsein zu wecken für die existenzbedrohenden Folgen des Trumpschen Handelskrieges. Die Whiskybrenner von Kentucky haben eine starke Verbündete in Ashley Watts. Sie ist die Präsidentin der Handelskammer des Bundesstaates mit Sitz in der Landeshauptstadt Frankfurt.
In Kentucky we make things, so we are home to manufacturing.
Hier in Kentucky stellen wir noch Dinge her. Ford, Toyota, General Motors, Corvette. Es gibt hier eine Reihe von großen Autowerken und natürlich Zulieferer. Bourbon kommt auch von hier. Mit UPS und Amazon ist auch Logistik in Kentucky angesiedelt.
So when you think about Kentucky, manufacturing, distilling, logistics are some of our larger industries.
Kentucky ist ein Exportstaat. Wichtigster Handelspartner ist Kanada. Entsprechend glaubt Ashley Watts, ihr Bundesstaat leide womöglich mehr als alle anderen unter den Folgen des Zollstreites.
We think here in Kentucky we're actually going to be pretty impacted, maybe even more so than other states.
Klagen wie die von Tom Bard und anderen Unternehmern hört die Kammerpräsidentin derzeit jeden Tag. Immerhin, einen ersten Erfolg konnten die Handelskammer und die Unternehmen des Staates bereits erzielen. Kentuckys republikanische Senatoren Mitch McConnell und Rand Paul kritisieren Trumps Zölle laut und vernehmlich als schädliche Zusatzsteuer.
At the end of the day, a tariff really is just a tax on consumers. It's a tax on Kentuckians.
Ein Grummeln, das zunehmend auch aus republikanischen Reihen zu hören ist. Jim Coleman etwa, der nahe Lexington im westlichen Kentucky eine Farm bewirtschaftet, ist außer sich.
This is raising taxes. I'm a Republican.
Das ist eine Steuererhöhung, schimpft Coleman. Er sei eigentlich durch und durch Republikaner, gerade weil er an niedrige Steuern, wenig Regulierung und Wachstum glaubt.
And President Trump has gone 100 miles an hour in the opposite direction on everything that I just said.
Trump dagegen rase mit 100 Meilen pro Stunde in die entgegengesetzte Richtung. Eigentlich wollte Jim seine Coleman Crest Farm, die vor allem Bioprodukte für den heimischen Markt anbaut, in diesem Jahr erweitern.
Doch aus Sorge um Dieselpreise und Personalkosten hat er seine Pläne vorerst auf Eis gelegt. Der hochgewachsene, breitschultrige Afroamerikaner deutet auf die sanfte Hügellandschaft mit den weißen Holzzäunen rund um sein Farmhaus.
Sebastian, this farm was purchased by James Coleman.
Diese Farm hat einst James Coleman gekauft, mein Urgroßvater, der 1845 als Sklave auf die Welt kam. Er ist der Sklaverei entronnen, indem er sich 1863 der Nordstaatenarmee anschloss und mit anderen befreiten Sklaven in Louisiana mitkämpfte, bei einer entscheidenden Schlacht gegen die Konföderierten.
Because these recently freed slaves defeated the well-armed Confederate troops.
Nach dem Bürgerkrieg und dem Ende der Sklaverei konnte Coleman dann Farmland bei Lexington erwerben für $1,200. Sein Urenkel Jim bewirtschaftet die Coleman Crest Farm heute in vierter Generation. Seit Trumps Amtsantritt hat er Geld an der Börse verloren, Personalprobleme, Sorgen um arbeitslos gewordene Kunden. Auch in Kentucky sind haufenweise Regierungsbeschäftigte entlassen worden.
I'm a Republican, but I'm not MAGA. We need a salesman in the White House, not someone that's a disruptor.
Er sei kein Anhänger von Trumps Make America Great Again Bewegung, betont Coleman noch einmal. Er glaubt, dass es vielen in Kentucky, wo vergangenes Jahr 2/3 bei der Präsidentschaftswahl für Trump gestimmt hatten, durch das Zollchaos wirtschaftlich schlechter gehen werde. Das könnten auch die republikanischen Abgeordneten nicht länger ignorieren. Zwar sei es schwer für sie, sich gegen einen Präsidenten der eigenen Partei zu stellen, wenn der aber bei den Wählern in Ungnade fällt, dann sei der Zeitpunkt gekommen, aufzustehen und zu sagen, jetzt reicht's.
To be able to stand up and say no, enough is enough.
How are you? Come on in, Nina. Hi, come on in, yeah.
Well, good morning. We're just in our typical English class here.
Englischunterricht im Einwanderungs- und Flüchtlingscenter für Nord-Colorado in der Stadt Evans. Im Klassenzimmer sitzen etwa 10 erwachsene Schülerinnen und Schüler aus Peru, Mexiko, Nicaragua. Englischlehrerin Mariah geht mit ihnen gerade das Kapitel Arbeit durch. Direktorin Araceli Calderon erzählt, die Präsidentschaft von Donald Trump und seine angekündigten Massenabschiebungen hätten bei den Einwanderern große Angst ausgelöst. Ins Flüchtlingscenter kämen nun noch mehr Menschen, um Englisch- oder Integrationskurse zu besuchen. Sie hofften, damit ihre Chancen auf die Staatsbürgerschaft oder ein Bleiberecht zu erhöhen.
There is fear and they feel like now they feel the urgency and join classes, join educational pieces on how to protect themselves.
Nach Angaben der Trump-Regierung sind bis März mehr als 33.000 illegal Eingewanderte festgenommen worden. Bisher noch kein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den ersten Monaten der Amtszeiten von Trumps Vorgängern Joe Biden oder Barack Obama. Aber Trump hat viele vor allem durch sein rigoroses Vorgehen geschockt. Durch Festnahmen von Studierenden, die gegen Israel protestiert haben, oder durch Abschiebeflüge von mehr als 200 angeblichen Gangmitgliedern nach El Salvador. Mitzi Moran leitet ein Gesundheitszentrum, das mit dem Flüchtlingscenter zusammenarbeitet. Moran erklärt, vor allem die Abschiebeflüge hätten große Angst ausgelöst.
Es herrscht große Unsicherheit darüber, was bei den Abschiebungen in das Gefängnis von El Salvador passiert ist. Selbst Migranten, die die Staatsbürgerschaft haben, haben Angst. Sie fragen sich, bin ich als nächstes dran, wegen meines Namens, meiner Hautfarbe oder weil ich ein Tattoo habe?
Auf dem Weg nach draußen, sagt Araceli Calderon, sie hätten kürzlich die Sicherheitsvorkehrungen für das Migrationscenter erhöht.
We implemented a safety protocol. Everybody who is coming to receive the immigrant and refugee services, they have to stop here.
Ein Wachmann sitzt nun in einem kleinen Raum vor der Tür zum Einwanderungszentrum. Mehr Sicherheit sei ja immer gut, so Mitzi Moran, aber vor allem jetzt.
There is such a heightened
Die Rhetorik im Zusammenhang mit Einwanderern und Flüchtlingen ist so aufgeheizt. Wir haben Sorge, dass Leute, die gegen Einwanderer sind, hier auftauchen und etwas unternehmen könnten, was wir hier nicht wollen.
Im Flüchtlingszentrum selbst sind keine Interviews mit Einwanderern möglich. Aber in einem kleinen Imbiss-Restaurant ein paar Minuten entfernt treffen wir Paula in ihrer Mittagspause. Die Lehrerin ist vor 3 Jahren mit 2 Kindern aus Peru in die USA eingewandert und hat Asyl beantragt. Ihr Anwalt sagt, es sieht nicht gut aus. Beim Gedanken daran, zurück zu müssen, schüttelt die kleine, schüchtern wirkende Frau den Kopf.
Oh, mucha pena, mucha pena.
Es täte ihr in der Seele weh. Und dann sagt sie, sie hofft, dass sich alles zum Guten wendet und Herr Trump nicht bis zum Äußersten geht, dass er mehr Menschlichkeit zeigt.
Mr. Trump, no se vaya a los extremos, que tenga más humanidad.
Hans Meyer im etwa 1 Stunde entfernten Denver hat täglich mit besorgten Einwanderern zu tun. Meyer ist Anwalt für Einwanderungsrecht. In seiner Kanzlei arbeiten 5 Anwälte. Ein unscheinbares Wohnhaus in einer ruhigen Seitenstraße. Seit Donald Trump an der Macht ist, erzählt der 51-Jährige, kommen mehr Leute zu ihm, die Rat suchen. Aber weniger entscheiden sich dafür, den Rechtsweg einzuschlagen, aus Angst.
There's more people seeking advice. There's less people deciding to use the legal channels we have because of fear.
Aus Angst, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und damit ins Visier der Regierung zu geraten. Natürlich seien nicht alle in Denver begeistert von der gestiegenen Zahl von Migranten. 2023 und 2024 sind unter dem damaligen Präsidenten Joe Biden mehr als 40.000 neue Einwanderer in die rund 720.000 Einwohnerstadt gekommen. Notunterkünfte wurden eingerichtet. Die Stadt kam auch finanziell an die Grenze. Er kenne einige, die nicht gerade Migrantenfreunde seien, sagt Meyer.
That's real.
Das ist so und das ist eine legitime Position, aber wir müssen uns an unsere verfassungsmäßige Demokratie halten. Das heißt, Menschen haben das Recht auf ein Verfahren. Wir können natürlich strengere Regeln einführen, aber die müssen human und fair sein.
Die Angst sei überall in der Immigrant Community spürbar, sagt Meyer. Viele würden wohl versuchen, unterzutauchen, in die Schatten verschwinden, wie man hier sagt.
They're going to basically, I think, disappear into the shadows.
Deutlich wurde das vor einigen Wochen, als es in Denver Großrazzien der US-Grenzschutzbehörde ICE gab. Menschen hatten Angst, zur Arbeit zu kommen. In Schulen blieben die Schüler weg. Auch an der Ashley-Grundschule am östlichen Stadtrand von Denver.
This is one of our classrooms here. As you can see, this whole wall has the flags of the students who are in this classroom.
Das ist eines unserer Klassenzimmer, erklärt Schuldirektorin Janet Estada. An der Wand sehen Sie die Flaggen von den Heimatländern unserer Schüler. 70% der rund 400 Schüler sind Migranten, die meisten in den vergangenen 2 Jahren mit ihren Familien eingewandert. Mit Entsetzen denkt Janet Estada an einen Tag Mitte Februar zurück.
I remember coming in and one of my leaders from my instructional leadership team said, "Where are you?"
Ich erinnere mich, ich bin zur Schule gekommen. Eine Kollegin rief mich an, sagte, wo bist du? Komm schnell. ICE durchsucht ein Wohnviertel unserer Schüler. Sie lassen die Kinder nicht in den Schulbus. Sie sei durch die Schule gelaufen. In Klassenzimmern mit sonst 25 bis 33 Schülern saßen gerade mal 7 bis 10 Kinder. Inzwischen, sagt die Direktorin, ist die Zahl der Schüler wieder auf dem normalen Stand. Aber die Angst ist allgegenwärtig. Die Kinder sprechen über ihre Angst, sagt Estada, vor allem, weil von einigen Schülern Vater oder Mutter schon abgeschoben worden seien.
They do talk about it and they talk about the fear, and specifically because some of the students in those classrooms have had parents deported.
Die Kinder seien still, in sich gekehrt. Es sind Erfahrungen wie diese, die in Denver eine Welle der Solidarität ausgelöst haben. Gerade läuft in einem kleinen Nachtclub downtown ein Benefizkonzert für Einwanderer und Flüchtlinge. Draußen vor dem Nachtclub steht Raquel Lane Arellano. Die junge Frau mit den langen blonden Haaren ist die Sprecherin der Bürgerrechtsorganisation Koalition für die Rechte von Migranten in Colorado. Raquel sagt, am Anfang hätten manche noch glauben wollen, dass Trump und seine Regierung es nur auf Schwerstkriminelle abgesehen haben. Aber jeder, der wie sie in diesem Bereich tätig sei, wisse, dass das Netz auf perfide Weise immer weiter gespannt werde. Colorado wird von den Demokraten regiert, gilt als einwanderungsfreundlicher Bundesstaat. Trump droht damit, Staaten wie Colorado Bundesgelder zu streichen. Raquel Lane Arellano empfindet die Situation als extrem beängstigend. Aber sie ist stolz auf Denver und seine Menschen.
I still feel like
ich habe immer noch das Gefühl, dass wir das Schlimmste noch vor uns haben. Aber ich glaube, diesmal ist etwas ganz anders als vor 8 Jahren. Diesmal ist die Community vorbereitet, wie sie es früher nicht war. Es gibt so viel Energie von so vielen Menschen, die füreinander einstehen wollen. Das ist wirklich wunderschön.
Eine Demonstration gegen Donald Trump und Elon Musk in Kansas City im Bundesstaat Missouri. Vorbeifahrende Autos hupen als Zeichen der Zustimmung. Manche Autofahrer zeigen den Demonstranten am Straßenrand aber auch verachtend den Mittelfinger.
We have a very large federal workforce in Kansas City and many, many people have lost their jobs.
Wir haben sehr viele Bundesangestellte in Kansas City und viele haben ihren Job verloren, sagt Elizabeth Duke, die den Protest jeden Donnerstagnachmittag organisiert. Ihr geht es nicht nur um die Entlassungen durch Elon Musks DOGE-Behörde, sondern auch um drohende Kürzungen im Sozialbereich. Allein in diesem Wahlkreis seien mehr als 159.000 Menschen von Medicaid abhängig, der Gesundheitsversicherung für Bedürftige, vor allem Kinder und Ältere.
My husband's a military guy.
Mein Mann ist beim Militär seit langer Zeit, sagt Andrea Bauer, die ein kleines Schild hochhält mit dem Aufruf Resist, leistet Widerstand. Als von Elon Musk die E-Mail an alle Bundesbediensteten mit der Frage kam, was sie zuletzt geleistet hätten, habe ihr Mann nur gelacht und gesagt, das kann ich dir nicht sagen, Elon, weil du keine Freigabe für Geheimdienstinformationen hast. Mein Mann ist jetzt krank, sagt Bauer. Wenn sie seine Veteranenrente kürzen, sind wir geliefert.
If they cut his VA benefits, we're done.
All this American first stuff is simply a way to get power.
All diese Sprüche wie America first, Amerika zuerst, sind für Trump nur ein Machtinstrument, sagt Jim Kindell, ein pensionierter Lehrer. Wenn man dieser Denkweise folgt, sind alle anderen Feinde, denen man misstrauen muss. Die einzige Person, der man vertrauen kann, ist dann Trump selbst.
There are laws and there are procedures in place.
Es gibt Gesetze und Regeln, die man achten muss, meint Kindell. Wir wollen, dass die Gerichte entscheiden, was richtig und falsch ist, nicht allein der Präsident. Und der Kongress als Gesetzgeber hat zurzeit das Rückgrat eines weichen Gebäckstücks, eines Schokoladeneclairs, wie es in einem alten Sprichwort heißt. Für Paula Falkerson, sie ist Krankenschwester, steuern die USA in Richtung Diktatur.
I'm really concerned about us losing our democracy.
Ich mache mir wirklich Sorgen, dass wir unsere Demokratie verlieren. Ich habe große Angst davor, sagt sie.
I think we need to take him seriously.
Man müsse Trump ernst nehmen, wenn er sich selbst einen König nenne und sage, vielleicht bräuchten die Leute nie mehr wählen zu gehen. Trump nehme vielen die Bürgerrechte weg, streiche Regierungsjobs ohne den Kongress zu fragen, deportiere Migranten ohne rechtliche Prüfung. Das ist etwas, was ein Faschist tut in einem autokratischen Land, meint Falkerson. Das tut man nicht in Amerika.
That's something that a fascist does or an autocratic country. We don't do that in America.
Kansas City gehört zu den Städten mit dem höchsten Anteil an Bundesbediensteten in den USA. Mehr als 30.000 Regierungsjobs gibt es hier bisher, betont Eric Bunch. Er ist Stadtrat, parteilos, steht aber den Demokraten nahe.
Every job that is created by the federal government.
An jedem staatlichen Job hängen mehrere weitere Jobs in der Privatwirtschaft. Wenn Elon Musk, wie angekündigt, 20% der Staatsjobs streicht, dann gehen in der Region Kansas City insgesamt mehr als 14.000 Arbeitsplätze verloren. Und wenn im Bundeshaushalt Sozialleistungen gekürzt werden, muss die Stadt noch mehr Bedürftige versorgen.
Food to get out to food banks.
Elon Musk muss gehen, skandieren diese Demonstrierenden in Topeka im Bundesstaat Kansas, eine knappe Stunde Autofahrt Richtung Westen. Von hier aus hat Christy Davis die letzten 4 Jahre die Fördermittel des Bundeslandwirtschaftsministeriums für ganz Kansas koordiniert. Sie wurde entlassen.
Well, I'm unemployed right now.
Ich bin arbeitslos zurzeit, sagt sie und lacht bitter. Und das Ministerium habe viele der besten jungen Mitarbeiter verloren. Das Angebot der Musk-Behörde an Bundesbedienstete, freiwillig zu kündigen und bis September weiter bezahlt zu werden, hätten vor allem gut ausgebildete, jüngere Leute wahrgenommen, die in der Privatwirtschaft problemlos einen neuen Job finden. Ingenieure zum Beispiel. Und Davis betont, mit den gekündigten Mitarbeitern gehen auch Leistungen verloren.
Den meisten Leuten im ländlichen Kansas ist nicht bewusst, woher das Geld kommt für ihre Straßen, für ihre Krankenhäuser, ihre Wasserleitungen. Sehr viel kommt aus Bundesmitteln und vieles davon will die Trump-Regierung kürzen. Wenn sie im Gesundheitsbereich bei Medicaid kürzt, werden Krankenhäuser schließen. Wenn sie im Bildungsbereich kürzt, wird es die öffentlichen Schulen treffen, die das Herzstück vieler Ortschaften sind.
Die Leute in Kansas sind traditionell sehr loyal gegenüber der Republikanischen Partei, sagt Christy Davis. Sie kommt selbst aus einer solchen Familie. Aber, betont sie, die Partei war hier früher nicht die MAGA-Partei Donald Trumps. Sie war eher progressiv, stand für sozialen Wandel, Reform, Hilfe für andere. Das ist Teil unserer Geschichte, sagt Davis. Und heute? Beginnen auch Republikaner zu zweifeln, ob Trump hält, was er versprochen hat?
Wir haben von Präsident Trump gehört, dass am ersten Tag die Preise runtergehen werden. Das ist nicht passiert. Ich denke, dass das Vertrauen in die jetzige Regierung auch in ländlichen Gebieten zu erodieren beginnt. Ich sehe weniger rote MAGA-Kappen mit der Aufschrift Make America Great Again. Ich komme viel herum in Kansas und lebe selbst in einem Ort mit 900 Einwohnern. Ich weiß, was dort Sache ist.
Erwacht im republikanischen Kernland im mittleren Westen der USA langsam Widerstand? Dreht sich die Stimmung gegen Trump? Sherman Smith ist Chefredakteur des Kansas Reflector, ein unabhängiger, stiftungsfinanzierter Online-Dienst, in manchen Regionen die einzig verbliebene seriöse Informationsquelle, seit die Lokalzeitungen dort verschwunden sind.
Yeah, you know, I think this is a rare political moment where we see people more interested and engaged in what's happening politically than ever before.
Ich denke, dies ist ein seltener politischer Moment. Viele Leute sind interessierter an Politik als je zuvor. Die Wähler in Kansas haben Donald Trump mit überwältigender Mehrheit gewählt. Gleichzeitig sind viele besonders stark von seinen Entscheidungen betroffen. Ich erlebe mehr Protest, als ich in gut 20 Jahren Journalismus hier bisher erlebt habe. Gegen Doge, gegen die Zölle. Vieles wird als sehr chaotisch wahrgenommen.
Und was wird das am Ende bewirken?
Im Moment ist öffentlicher Protest der einzige Weg zu widersprechen. Die Gerichte agieren sehr langsam. Die Republikanische Partei wird weiter von Trumps MAGA-Bewegung dominiert. Aber es gibt hier in Kansas einen starken traditionellen Parteiflügel. Das bleibt ein spannender Kampf zwischen moderaten und ultrakonservativen Republikanern.
Am Ende wird sich auch Trump dem Urteil der Wählerinnen und Wähler stellen müssen, sagt Smith. Noch hält das demokratische System, meint er. Noch sind die nächsten Wahlen nicht gefährdet.
You know, voters get to decide who they want to represent them, and so far that's not in jeopardy.
100 Tage Donald Trump. Sebastian Hesse, Nina Barth und Rolf Burchardt berichteten aus den USA. Und wir schauen jetzt auf den Ostersonntagsverkehr und die Nachrichten aus aller Welt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der B101 Trebin Richtung Berlin. Kurz vor der Ausfahrt Großbeeren steht ein defektes Fahrzeug auf der Standspur. Achtung, es gibt dort Sichtbehinderungen durch Nebel. In beiden Richtungen. Die B273 Oranienburg Richtung Wandlitz ist zwischen Bernau-Waldsiedlung und dem A11-Anschluss Wandlitz nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin-Friedenau, die Schmilianstraße, ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rheinstraße wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend voll gesperrt. Vorab eine Meldung aus Tiergarten. Die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße werden vor dem Brandenburger Tor ab 10 Uhr bis heute Abend wegen einer Demonstration gesperrt. Bei der S-Bahn fahren Busse statt Bahnen, bei der Stadtbahn zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz sowie bei der Ringbahn zwischen den Bahnhöfen Halensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vorgeschlagen, die von Russland angekündigte Feuerpause um 30 Tage zu verlängern. Das würde Russlands wahre Absichten zeigen, schrieb er im Internet. Sven Hasenklever.
Zuvor hatte der russische Präsident Putin eine 30-stündige Feuerpause bis heute Abend 23 Uhr deutscher Zeit verkündet. Von ukrainischer Seite hieß es darauf, man werde dennoch weiter an mehreren Frontabschnitten beschossen. Auch die EU-Kommission reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung aus Moskau. Die Sprecherin für auswärtige Angelegenheiten Hippe erklärte, man müsse zunächst ein tatsächliches Ende der Angriffe sehen.
Papst Franziskus hat in der Osternachtsmesse im Petersdom die Menschen zu Hoffnung und Zuversicht aufgerufen. Weil sich Franziskus derzeit von einer schweren Lungenentzündung erholt, konnte er die Predigt allerdings nicht selbst halten. Auch die zentrale Feier zum heutigen Ostersonntag wird er nicht leiten. Ob er danach den päpstlichen Segen Urbi et Orbi spenden kann, ist noch offen. In der hessischen Stadt Bad Nauheim sind gestern Abend zwei Männer durch Schüsse getötet worden. Der Polizei zufolge befindet sich der Täter auf der Flucht. Man sei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Rainer Battefeld.
Bis in die tiefe Nacht hinein waren Ermittler in Bad Nauheim im Einsatz, um Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen. Einige davon hatten den Vorfall offenbar mitbekommen und Schüsse gehört. Als die Polizei eintraf, waren die beiden Männer bereits tot. Ihre Körper lagen auf einer Wiese vor einem mehrstöckigen Wohngebäude. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Männer von mindestens einem bislang noch unbekannten Täter vor dem Haus erschossen wurden.
In Israel haben erneut tausende Menschen für die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen demonstriert. In Tel Aviv forderte dabei eine ehemalige Geisel Ministerpräsident Netanyahu auf, den Krieg zu beenden. Dieser kündigte allerdings an, den Druck auf die Hamas weiter zu verstärken. Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten Bayern München Heidenheim 4:0, Leipzig Kiel 1:1, Bremen Bochum 1:0, Freiburg Hoffenheim 3:2 und Mainz Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga gewann Energie Cottbus zu Hause 1:0 gegen Viktoria Köln. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft